Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Es ist sehr, sehr schwer, keine Wortspiele zu machen bei diesem Thema. Haare. Haarig, Haare auf den Zehen, haarsträubend. Ja, aber ich verspreche euch, jetzt ist alles raus aus dem System. Es wird keine Anspielung mehr geben. Genau, wir sprechen über Kopfhaare bei Männern. Ja, das ist ein Thema und zwar für sehr viele Männer ein sehr sensibles Thema, wenn sie ihnen nämlich ausgehen. Und nicht jedem steht die Glatze und Geheimratsecken bis zur Schädelmitte. Auch das ist nicht für jeden eine Lösung. So auch nicht für James Roman. Er ist Friseur in Hamburg und hat sich Haare vom Hinterkopf nach vorn transplantieren lassen. Mit ihm spreche ich über diese Prozedur und wie es ihm heute geht mit dem Transplantat. Und dann fragen wir uns, warum ist das Haupthaar so verdammt wichtig für uns? Solange es auf dem Kopf ist, ja, in der Badewanne oder im Bett, kriegen wir einen Ekelanfall. Aber auf dem Kopf, da muss es sitzen, es muss voll sein, es muss glänzen und es muss gut riechen. Über die Bedeutung der Haare spreche ich mit dem Kunsthistoriker Christian Janicke in diesem Podcast. Und ich hoffe, ihr findet den Podcast nicht haaresträubend. Da war noch einer. Jetzt ist aber gut, versprochen. James Roman. Er ist Friseur in Hamburg und er hat tatsächlich unter seinen Geheimratsecken richtig gelitten. Darüber spricht er auch in seinem YouTube-Kanal und bei Instagram und dort zeigt er auch seinen Haarwuchsprozess nach einer Haartransplantation. Denn das hat er dann mit Mitte 20 gemacht. Sich Haare vom Hinterkopf nach vorn transplantieren lassen. Wie gesagt, Glatze wäre ja theoretisch auch eine Alternative gewesen. Warum also diese Haartransplantation?
Ich sag mal so, ich habe mich schon seit längerem mit dem Thema auch beschäftigt und da ich ja selber von Beruf Friseur bin, arbeite ich wirklich jeden Tag mit Haaren und auch natürlich interessiere ich mich auch für Herrenhaarschnitte und musste dann mit 20 feststellen, dass mir die Haare langsam ausfallen und ich muss auch sagen, es hat auch sehr an meinem Ego gekratzt und ich hatte auch ziemliche Probleme damit, auch bei Fotos und ich habe schon angefangen, verschiedene Posen einzunehmen, dass man das nicht so erkennt, direkte Bilder in der Sonne gingen von mir gar nicht. Ich habe es auch gemerkt, dass ich habe meine Haare jeden Tag gestylt, also ohne Haarspray bin ich nicht aus dem Haus, wenn es geregnet hatte. Immer mit Regenschirm, Sturm, Wind war für mich die reinste Katastrophe. Und psychisch, sage ich es mal so, hat es mich wirklich belastet und deswegen habe ich mich letztendlich für eine Haartransplantation entschieden.
Okay, also dich selbst hat es sehr arg gestört, aber gab es auch irgendwie aus dem Umfeld Reaktionen darauf?
Ich hatte eine Situation, da hatte der damalige Freund von einer guten Freundin, die kam irgendwie ins Gespräch und irgendwie sagte er aus dem Nichts, aber ich möchte doch nicht solche Geheimratsecken wie James haben. Und da war für mich klar, oh, okay, andere nehmen das jetzt auch wahr. Das war so die einzige Begegnung, die ich hatte. Aber ich habe es letztendlich für mich gemacht, um mich einfach wohler in meinem Körper zu fühlen und ja.
Du bist ja extra für diese Operation, für die Haartransplantation in die Türkei geflogen. Warum denn? In Deutschland wäre das ja theoretisch auch möglich gewesen.
Also ich habe einfach Haartransplantation eingegeben und mir wurden direkt Ergebnisse gezeigt von Kliniken aus der Türkei. Preislich war das für mich auf jeden Fall in Ordnung. Diese OP hatte 1.850 € gekostet. Und mir ist dann im Nachhinein auch aufgefallen, dass es in Deutschland für das Ergebnis, was ich jetzt habe, hätte ich 10.000 € zahlen müssen. Ich habe dann auch rausbekommen, dass in der Türkei die Ärzte, ich sag mal, deutlich weiter sind. Die machen das schon seit Längerem und die operieren wirklich sehr, sehr viel. Die machen sehr, sehr viele Haartransplantationen und die sind da halt einfach spezialisierter.
Jetzt ist ja bei dir der Eingriff ungefähr 3 Jahre her. Trotzdem wirst du dich sicherlich noch ein bisschen dran erinnern. Wie ist es denn damals abgelaufen?
Das ist quasi wie eine Pauschalreise, so ein All-In, was man quasi bucht. Und die holen dich dann vom Flughafen ab, dann fährt man direkt ins Krankenhaus, dort wird dann Blut abgenommen, dann wird nochmal der OP-Tag besprochen, der nächste Tag. Also am zweiten Tag hatte ich dann die Operation und bin dann ins Krankenhaus. Und da habe ich erst so ein mulmiges Gefühl bekommen. Ich dachte so, okay, ich bin jetzt da, ich zahle jetzt hier 2.000 €. Okay, ob das auch alles so wird, wie man sich das vorstellt. Richtig, richtig Angst hatte ich erst, wo mir die Haare einfach komplett abrasiert wurden. Und wo ich dann auf dem OP-Tisch, ich sag mal, auf dieser Liege lag, es ist ja eigentlich so eine Kosmetikliege, wo man liegt, und ich die Spritzen in den Kopf injiziert bekommen habe, dachte ich mir wirklich so, oh Gott. also am Anfang wird ja die Anästhesie in die Kopfhaut gespritzt, damit erstmal alles betäubt ist. Und dann im Nachhinein wird noch Kochsalzlösung unter die Kopfhaut gespritzt, damit die Kopfhaut sich vom Schädel abhebt, weil die ja Löcher in die Kopfhaut stechen und die auch die Haare von hinten entnehmen.
Okay, und die Haare von hinten, also so Nackenhaare oder so Ansatzhaare, die wurden dir dann vorne in diese Geheimratsecken rein transplantiert?
Genau, die ziehen einmal komplett um, also die werden von hinten rausgenommen und werden dann in dem Bereich, also in den Empfängerbereich, je nachdem, wo man den Haarausfall hat, bei mir waren es die Geheimratsecken, wurden die transplantiert und die wachsen hinten auch nicht nach, sondern die wachsen jetzt vorne.
Wie lange hat das denn gedauert, bis du dann wirklich das Ergebnis sehen konntest, das volle Haar?
Das richtige Endergebnis habe ich nach 12 Monaten gesehen. Und zwar dauert der Heilungsprozess 2 Wochen nach der Operation. Das ist ja erstmal alles verkrustet. Man muss erstmal alles abheilen, dann macht man die Kruste ab und dann fallen ja die transplantierten Haare fallen nach 3 Wochen aus nach der Operation und wachsen erst ab dem 3. Monat. Das heißt, ab dem 3. Monat habe ich erst ein paar kleine Härchen gesehen. Das war so ein Erfolgserlebnis. Nach 6 Monaten konnte ich schon eine Frisur tragen und nach 12 Monaten war quasi das Endergebnis.
Also es ist schon ein langer Weg, daher die Frage, bist du denn jetzt wenigstens zufrieden?
Ja, ich bin sehr zufrieden und also ich weiß, es ist emotional für viele wirklich sehr, sehr hart. Ich muss auch sagen, ich war auch echt fertig nach diesem Eingriff, auch nach dieser ganzen Reise, aber ich würde diesen Eingriff wirklich immer wieder machen und ich würde es auch jedem raten, der Probleme mit den Haaren hat, Geheimratsecken oder Halbglatze.
Du arbeitest ja als Friseur, das heißt, du hast ja auch Männer vor dir sitzen, die vielleicht auch ein bisschen kahler werden auf dem Kopf. Wie gehst du mit den Kunden dann um?
Ich sag mal, es ist ein sehr sensibles Thema. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man zum Kunden hingeht und sagt so, oh, hinten ist ja schon lichtes Haar oder du hast ja Geheimratsecken. So würde ich niemals ein Gespräch anfangen. Ich frage natürlich den Kunden erstmal, ich setze mich hin auf Augenhöhe und frage den Kunden, was kann man machen, wie soll es denn geschnitten werden und frage natürlich auch, wie er die Haare trägt. Und wenn ich merke, er verdeckt die Haare, also er verdeckt die Geheimratsecken oder die kahlen Stellen. Ne? Und wenn der Kunde von sich selber anfängt, dieses Gespräch, also wenn der Kunde selber dieses Gespräch sucht oder darauf eingeht und der sagt, ja, ich habe Probleme mit dem Haarausfall und könntest du mir was empfehlen, dann fange ich wirklich an, was zu empfehlen, also wirklich eine Empfehlung auszusprechen, aber davor mache ich es halt nicht.
Was sind das dann für Empfehlungen, für Alternativen? Weil es muss ja nicht immer gleich die Haartransplantation sein.
Nein, genau. Es gibt ja verschiedene Präparate, wie zum Beispiel ein Kopfhautspray mit Aminexil, ein Shampoo mit Biotin, was man anwenden kann. Es lindert den Haarausfall. Man kann PRP-Behandlungen machen, dieses Platelet-Rich-Plasma, also Eigenbluttherapie. Man kann zum Beispiel auch mit diesem Cover-Hair arbeiten, dieses Streuhaar, was man auf die Kopfhaut streut, damit die Kopfhaut schattiert ist, damit das halt nicht so doll auffällt, damit das nicht so licht ist. Mhm. Oder man könnte auch mit einer Mikrohaarpigmentierung arbeiten, also ein Permanent-Make-up auf der Kopfhaut. Das ist auch möglich.
Und warum kam das für dich nicht in Frage, sondern diese doch teure Haartransplantation?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich ja mit diesen Produkten auch schon des Längeren auseinandergesetzt und ich bin kein Fan von Präparaten, die man für immer einnehmen muss. Also ich sehe da für mich kein Ende, weil wenn ich jetzt so ein Präparat einnehme, also Tabletten oder ein Shampoo nehme oder solche Sprays, das muss ich ja mein Leben lang machen. Mhm. Und das ist ja auch sehr kostenspielig. Wenn man sich das hochrechnet, ist ja eine Haartransplantation letztendlich deutlich günstiger.
Das heißt jetzt aber auch, dass deine Geheimratsecken dann nicht wieder größer werden oder ist die Gefahr trotzdem wieder, dass das dein Haaransatz nach und nach dann doch wieder nach hinten wandert?
Also der transplantierte Bereich bleibt so. Also die hinteren Haare, die nach vorne gewandert sind, sind quasi immun gegen diesen Haarausfall. Es kann aber sein, dass der Haarausfall nach hinten weitergeht, hinter den transplantierten Haaren. Also meine natürliche Haarlinie, die hinten noch ist, die sieht man jetzt nicht, weil die transplantierten Haare davor sind. Aber es kann sein, dass der Haarausfall da weitergeht. Ich merke auch, dass es da hinten gerade ein bisschen dünner wird. Aber ich mache auch die PRP-Behandlungen und ich benutze auch ein Shampoo mit Biotin und wirke ein bisschen dagegen. Aber ich sag mal, wenn wirklich der Haarausfall noch weitergeht, würde ich auf jeden Fall eine zweite Haartransplantation machen. Ich kann es aber auch ein bisschen absehen, weil ich einen älteren Bruder habe und meinen Vater und wir sind ziemlich gleich, was der Haarausfall angeht. Und so weit wird er, glaube ich, nicht gehen und ich hoffe auch, dass er nicht so weit geht.
Wie ist es denn abseits des Friseurdaseins, wo du dann schon selbst sagst, da muss man halt ein bisschen sensibel damit umgehen. Wie gehen denn Männer untereinander, wenn du sagst, dein Bruder hat das, dein Vater hat das, mit diesem Thema Haarausfall um?
Es gibt Männer, die sich damit abfinden und sagen, es ist halt einfach so, Haarausfall gehört zu Männern. Einige Männer haben, weiß nicht, die Einstellung dazu, okay, das ist eine Schönheits-OP, das brauchen Männer nicht, sowas machen nur Frauen. Und untereinander sind Männer, was Haarausfall angeht, halt auch manchmal sehr, sehr gemein. Also ich habe viele Männer, die mir schreiben, auch anonym. Die bitten darum, dass ich das wirklich nirgendwo zeige. Die schicken mir Bilder auch mit Gesicht verzerrt, weil die einfach nicht erkannt werden möchten, weil denen das so unangenehm ist, eine Haartransplantation zu machen. Also es belastet die so hart, aber die wollen auch nicht, dass es andere Leute sehen. Die würden auch sagen, auch 6 Wochen Urlaub nehmen dafür, damit das auch keiner auf der Arbeit mitbekommt. Und ich bin ja auch in etlichen Facebook-Gruppen drin. Und ich lese auch immer Sachen oder höre auch Sachen von Leuten, wo junge Männer mir erzählt haben, auch so Mitte 20, dass die Freunde sagen, hey Bruder, na, haben deine Haare dich in den Stich gelassen? Also die kriegen halt solche Sprüche an den Kopf geworfen. Und das finde ich halt schon hart, weil es letztendlich ja schon einen belastet. Ne? Und wenn man dann sowas nochmal hört, finde ich halt schon echt schwierig.
Es muss also nicht gleich die OP sein. Es gibt noch andere Wege zum vermeintlich vollem Haar. James Roman war das im Gespräch. Für ihn war die Haartransplantation genau die richtige Entscheidung. Es muss aber nicht immer so gut ausgehen wie bei ihm. Schmerzen, kaputte Nerven und ganz viel Reue. Auch so kann eine Haartransplantation enden.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben schon gehört, dass sich der lange Prozess einer Haartransplantation lohnen kann. Es kann aber auch ganz anders ausgehen. So war es leider bei Felix Hutt. Heute spricht der 37-jährige Journalist offen über seine wirklich schlimme Haargeschichte. Bei ihm fing es mit 20 Jahren an. Da litt er schon unter Haarausfall und als schließlich seine Hochzeit bevorstand, wollte er unbedingt mit vollem Haar vor dem Altar stehen. Felix recherchiert und findet einen Chirurgen in Düsseldorf, der schon das Haupt von Jürgen Klopp mit neuen Haaren besiedelt haben soll. Kann also nichts schiefgehen, denkt er. Doch dann kommt der Tag der OP. Und als ihm der Chirurg 6 Spritzen in den Hinterkopf jagt, merkt Felix schnell, dass es nicht nur ein kleiner Eingriff, sondern eine richtige OP ist.
Als der dann mit dem Skalpell über meinen Hinterkopf gekratzt ist und ich irgendwie verstanden habe, dass der mir jetzt gerade den Kopf aufschlitzt, da wurde mir dann so schwindelig, dass mich 2 Schwestern halten mussten, sonst wäre ich aus dem Sessel gefallen. Also das war dann schon eine andere Sache.
Ich glaube, mir wäre es nicht anders gegangen. Ja.
Und als die dann das Stück Fleisch rausgeschnitten hatten und das auf den Tisch gelegt hatten, konnte ich auch gar nicht hinschauen.
Aus Felix Hinterkopf werden daumendicke Haarstreifen herausgeschnitten und nach vorne verpflanzt. Dazu wird der vordere Kopf nochmal betäubt und in die kahlen Stellen werden Löcher gestanzt, in die die Transplantate eingesetzt werden. Ja, also eine grausige Vorstellung. Und durch die Betäubung merkt Felix den Schmerz zwar erstmal nicht, aber als er wenige Stunden später im Flieger nach München sitzt, platzt ihm fast der Kopf. Und dazu sieht er aus, als wäre er komplett zusammengeschlagen worden.
Ja, der Chirurg hat, um die Nerven im Kopf nicht zu beschädigen, hat er die Kopfhaut mit Kochsalzwasser unterspritzt. Und das muss abfließen und da sieht man wirklich aus wie ein fürchterliches Monster ein paar Tage und kann nicht aus dem Haus. Allerdings ist das gar nicht das Schmerzhafteste. Das Schmerzhafteste ist tatsächlich der Wundschmerz an der Narbe. Das ist die absolute Hölle. Da haben mir nur sehr, sehr starke Schmerzmittel geholfen.
Ganze 3 Wochen ist Felix außer Gefecht. Bis heute hat er eine riesige Narbe am Hinterkopf, ja, eine Haartransplantation. Würde er persönlich jetzt niemanden empfehlen. Er würde natürlich auch selbst nie wieder eine machen. Zwar hat er in den Geheimratsecken jetzt ein paar mehr Haare, aber dafür leidet er bis heute unter den Folgen der OP.
Das ist eine sehr sensible Gegend des Körpers. Hinten am Hinterkopf verlaufen Nervenstränge, die werden durchtrennt bei der Operation. Ich hatte anfangs Gleichgewichtsprobleme und habe bis heute Gleichgewichtsprobleme. Ich habe auch teilweise taube Stellen. Ich streiche mir jetzt gerade, während wir sprechen, über meinen Hinterkopf. Und spüre da nichts. Das ist ziemlich taub, meine Platte.
Heute sagt Felix, lieber mehr im Kopf als auf dem Kopf. Die ganze Geschichte von Felix Hutt, die hört ihr übrigens im Podcast von der 100.
Deutschlandfunk Nova.
Sich einer OP unterziehen, mit dem Skalpell die Haut aufschneiden lassen, nur um vorne am Kopf ein paar mehr Haare zu haben. Einige Männer machen das, liegen da 7 Stunden still und lassen sich Haare rausnehmen und wieder einpflanzen. Das klingt vielleicht eitel, aber ich bin mal ganz ehrlich, würden mir jetzt krass die Haare ausfallen, mich würde das wirklich sehr treffen. Aber warum eigentlich? Sind wir mal ganz ehrlich, zum Überleben sind sie nicht sonderlich wichtig. Sie halten höchstens mal den Kopf ein bisschen schön warm. Also die Frage, warum sind uns Haare so wichtig? Der Kunsthistoriker Christian Janicke ist der Frage nachgegangen und hat ein Buch geschrieben. Haartragen heißt es. Welche Bedeutung hat das Haar? Oder besser gesagt, haben die Haare auf dem Kopf? Denn am Bein rasieren wir sie ja gerne mal weg. Also, warum ist uns das Kopfhaar so wichtig?
Ja, die Haare sind wichtig, weil sie mehreres zugleich sind. Sie sind modischer Ausdruck unserer Entscheidung. So wie wir uns kleiden, so können wir uns auch frisieren. Andererseits, und das wissen wir aus leidvollen Erfahrungen, gibt es da Einschränkungen. Ja, genauso wie über einen vielleicht etwas schwergewichtigen Körper nicht jedes T-Shirt oder jeder Rock passt, so passt auch nicht auf jedes Haupt jede Frisur. Manchmal reicht auch die Haarmenge nicht aus oder die Haarmasse nicht aus oder die Haarstruktur passt nicht. Und damit einhergehend ist schon angesprochen, dass Haare immer auch einen Körperbezug haben. Sie entwachsen, entsprießen dem Körper. Und sie sind beides zugleich. Sie sind gewissermaßen körperlich, aber sie sind in der Frisur auch Form zu Form geronnenes Artefakt.
Stimmt der Eindruck, dass Frauen Haare immer noch ein Ticken wichtiger sind als Männern? Oder ist es genau andersrum, dass Männern ihre Haare eigentlich viel wichtiger sind?
Denken Sie an Caspar David Friedrich, den wichtigsten deutschen romantischen Maler, seiner Silberstiftzeichnung von 1810, wo er sich selber abbildet und die Haare fast etwas Irrlichterndes, sich in den Himmel Auflösendes haben, etwas ganz Grauses und Lichtes. Also mit der Verbürgerlichung wird gewissermaßen die Schönheit zu einer Sache der Frauen. Und Männer sollen interessant und vor allen Dingen aufrichtig bürgerlich sein. Aber in früheren Zeiten war es zumindest bei Hofe üblich, dass Männer genauso viel Wert auf die Haartracht legen wie Frauen. Und wenn Sie heute sich die Frisuren anschauen, um in die Gegenwart zu springen, so sind es die eher kürzeren Frisuren von Männern, die auch zumindest häufigen Nachschneidens bedürfen, von Fragen der Pflege und so weiter vielleicht ganz abgesehen.
Männern sind ihre Haare also wirklich sehr, sehr wichtig. Ist es deswegen so ein Problem für Männer, wenn die Haare ausfallen? Und das, sind wir mal ganz ehrlich, das blüht ja den einen oder anderen.
Dem einen oder anderen blüht das. Das ist meistens der androgenetisch bedingte Haarausfall, also was Hormonelles. Der Trost dieser Männer ist, also das hat sich mittlerweile auch rumgesprochen. Früher dachte man immer, oh Gott, da verschwindet gewissermaßen die Männlichkeit. Aber in Wahrheit ist ja ein Überschuss, glaube ich, an männlichen Hormonen. Insofern sind sie glücklich. Meistens ist es auch mit starkem Bartwuchs einhergehend und kann dann jedenfalls optisch kompensiert werden. Sieht dann ein bisschen komisch aus. Das ist ein Problem für einige, aber nicht für alle. Aber in der Tat, es ist so, die Haare umrahmen ja das Gesicht. Das Gesicht ist sozusagen der vorzügliche Kommunikator. Wir sind miteinander auf Augenhöhe vis-à-vis. Wir schauen uns an, wir schauen in die Fassade. Das ist ja das gleiche, der gleiche Wortursprung wie Face oder Facciata oder Fassade, also Gesicht. Und dieses Gesicht nun, auch der Sitz aller Kommunikationsorgane, wenn man so will, wird umgeben von den Haaren, wird davon gerahmt. Und die Form, die eine Frisur annimmt, ja, und die Farbe, die wir willkürlich wählen können, kann in viel erheblicherem Maße tatsächlich Einfluss nehmen auf unser Gesicht zum Beispiel oder auf unsere Erscheinung, als etwa die Kleidung. Die Kleidung, die ja, wenn sie nicht völlige Verkleidung ist, gezwungen ist, mehr oder weniger unseren Körperkonturen oder unseren Körperformen zu folgen, der gegenüber hat die Frisur größere Freiheiten.
Und welche Rolle spielt das Haar bei der Kommunikation?
Es ist zweifellos wichtig. Also mit Kleidungsstücken kann man ja auch zum Beispiel gestisch hantieren. Aber die meisten Kleidungsstücke, mit denen das möglich ist, sind aus der Mode geraten, wie zum Beispiel eine Federboa oder so etwas. Die Haare, es gibt haargestische Möglichkeiten. Man kann das Gesicht teilweise damit verdecken. Man kann mit einer Strähne spielen und daran hantieren, kann damit Andeutungen machen. Das Haar bietet Möglichkeiten, ich sagte es, sich dahinter zu verstecken, aber auch die Bewegung des Haares wird tatsächlich als erotisch inszeniert. Denken Sie nur an die Werbungen zum Beispiel. Das sind ganze Orgien, ganze Kaskaden, im Grunde genommen Wirbel oder orchestrierte Wirbel von Haaren, in denen sich alles verlieren soll. Das ist übrigens von den Künsten bereitwillig und dankbar aufgegriffen worden. Ich erinnere an den Jugendstil, in dem oftmals die Haare das Gesicht umspielen und es einen Zusammenhang gibt von Haar, Natur, Fluss und Schönheit und weiblicher Schönheit insbesondere.
Der Klassiker, nach der Trennung zum Friseur und eine neue Frisur machen lassen, warum machen wir solche Dinge?
Wie ich schon sagte, Frisuren sind gleichermaßen ein modisches und Projekt und sind insofern in der Frisur Artefakt, als auch auf der anderen Seite Körperausweis, Körperindiz. Diese Doppelbindung sozusagen der Haare für uns bildet eine günstige Disposition dafür, dass wir in einer schwierigen Situation, bei der Trennung vielleicht von einem Partner oder einer Partnerin oder vielleicht beim Übertritt in eine neue Lebenssituation, wir werden plötzlich Kämpfer, wir werden Krieger oder wir werden non-divine, unser Leben Gott, oder wir fangen in irgendeiner Weise neu an, tatsächlich diese Schwellensituation eben auch mit einer neuen Frisur begehen.
Und warum finden wir eigentlich Haare auf dem Kopf total schön? Und die, die ausgefallen sind, die dann auf dem Boden liegen oder so, so wahnsinnig eklig.
Naja, Haare sind ja, sag mal, chemisch zu sprechen, nicht wesentlich anders als das Horn unserer Fingernägel. Und Fingernägel wollen wir auch nicht finden. Das finden wir eklig, wenn wir sie auf dem Tisch oder in der Küche finden. Aber Fingernägel können, wer es mag, können erotisch wirken, können entsprechend gepflegt, gestaltet, designt werden. Aber nur, wenn sie an den Fingern sind.
Halten wir fest, Haare auf dem Kopf sind erotisch. Manchmal, nicht immer. Aber einzelne Haare im Waschbecken oder auf dem Bett, nicht so. Ja, sehe ich ein, gehe ich mit. Christian Janicke war das. Er hat das Haar mal von der kunsthistorischen Seite beleuchtet. Und ich denke jetzt nicht an diese ekligen einzelnen Haare, sondern an die schönen Wallemähen von den Jugendstilplakaten. Die sind nämlich so schön.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bochum. In der westfälischen Großstadt ist Dieben ein eiskalter Coup gelungen. Unbekannte haben der Bochumer Eisdiele Sorrento fast die komplette Bestuhlung geklaut. Insgesamt 23 Silberstühle sind in der Nacht zum Ostermontag verschwunden. Die Diebe ließen nur einen einzigen Stuhl zurück. Da die Sitzgelegenheiten alle mit Stahlseilen gesichert waren, vermutet die Polizei, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Die Besitzerin des Eiscafés ließ aber verlauten, dass ihre Kundschaft in den kommenden Tagen nicht auf dem Boden sitzen müsse. Ihre gesamte Familie habe Ersatzstühle gespendet. Die Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugen im Fall des Bochumer Stuhlraubs.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.